neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Kritik der Männlichkeit statt kritische Männlichkeit. Ein Vortrag von Kim Poster. Männlichkeit ist ein Problem, mit dem sich vor allem Männer mit emanzipatorischem Anspruch auseinandersetzen müssen. Da ist man sich in der Linken oft einig. Aber um welche Männer und welche Männlichkeit geht es dabei überhaupt und wie soll diese Auseinandersetzung genau aussehen? Der Vortrag bot eine Einführung in eine grundlegende Kritik der Männlichkeit und diskutierte, warum aktuelle Ansätze wie kritische Männlichkeit sowohl theoretisch als auch praktisch meistens zu kurz greifen. Kim Poster sprach im Rahmen der kritischen Einführungstage zu Semesterbeginn, kurz Kreta, am 2. November 2022 an der Uni Freiburg.
Ich muss hier so ein bisschen rumhängen, wegen Körpergröße. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Vielen Dank für die Ankündigung, für die Einladung. Ich bin ein bisschen geschockt, dass so viele Leute da sind. Seit Corona ist mein Herz nicht mehr so gut und ich spüre die Aufregung auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr als sonst. Okay, genau. Vielleicht noch mal ein paar Vorbemerkungen zu mir. Ich habe in so mehreren Versuchen in Leipzig war ich so dabei oder habe die mitgestartet, so Männlichkeit zu reflektieren oder so pro-feministisch nennt man das dann, also so unterstützend zum Feminismus-Aktivismus aufzubereiten, auch so ein bisschen an die antisexistische Männerbewegung, die es auch mal in Deutschland gab, in den 70ern bis 90er Jahren so anzuschließen, auch mit so ähnlicher Praxis. Also wir haben so ein Männercafé, Männlichkeitscafé zum Beispiel gemacht. Ich war 2,5 Jahre in so einer Art Selbsterfahrungsgruppe, was man wohl so am ehesten mit so einer kritischen Männlichkeitsgruppe vielleicht vergleichen könnte. Genau, und das ist alles gescheitert und hat nicht gut funktioniert, war sehr, sehr frustrierend und ich habe versucht, so ein bisschen klüger daraus zu werden und genau, also darum geht es auch in dem Vortrag, aber es wird trotzdem in dem Vortrag, weil es eine Einführung sein soll und weil es sehr grundlegend sein soll, wird es so sehr allgemein bleiben und relativ wenig so um Praxis gehen. Und vielleicht kommen wir da dann in der Diskussion noch ein bisschen mehr dazu. Genau, und weil es ein Einführungsvortrag ist, wäre mir das auch sehr lieb, wenn ihr Verständnisfragen habt, wenn ihr die direkt stellt. Jetzt sind wir sehr viele und der Raum ist sehr groß. Also vielleicht müsst ihr dann so ein bisschen aufstehen und lauter reden oder so. Ein bisschen unangenehm, aber oder wir machen das irgendwie mit dem Mikro, also das können wir dann mal gucken, aber das wäre, fände ich auf jeden Fall ganz gut, wenn ihr merkt, dass ihr an irgendeiner Stelle innerlich aussteigt, weil ihr eigentlich irgendwas nicht so wirklich verstanden habt, dann lasst uns das lieber direkt klären. Okay, super, dann würde ich anfangen und euch kurz vorstellen, über was wir heute alles reden werden. Also ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich einen Einführungsvortrag für euch halten will und halten soll, um euch so eine grundlegende kritische Perspektive auf Männlichkeit näher zu bringen, wie sie so typisch für die Linke ist. Ich finde aber die kritische Perspektive auf Männlichkeit auch in der Linken nicht immer so heiß und habe eigene Probleme mit der. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich euch erstmal sozusagen so diese übliche Kritik vorstelle, dann nochmal meine Kritik daran. Und dann nochmal besonderes Licht auf ein Thema lege, was, glaube ich, nicht zufällig gerade da auch eher oft hinten runterfällt, nämlich den Zusammenhang von Männlichkeit und Gewalt, vor allem eben sexueller Gewalt. Und dann wird es am Ende nochmal so einen kleinen Ausblick geben, der dann so in die Diskussion leiten soll, wo es dann einfach darum geht, also was machen wir daraus. Genau. Okay, dann fangen wir an mit der üblichen Kritik an Männlichkeit. Und das wäre erstmal ganz gut zu wissen, was Männlichkeit überhaupt sein soll und was in so auch der üblichen Kritik an Männlichkeit hervorgehoben wird. Und was erstmal auch relativ wichtig ist, ist zu verstehen, dass Männlichkeit nicht gleich Männer ist. Also nicht alles, was Männer irgendwie machen, tun, denken und so weiter, ist automatisch Männlichkeit, nur weil das Männer machen, tun, denken und so weiter. Sondern Männlichkeit hat was Allgemeineres, was sozusagen über diesen einzelnen konkreten Menschen steht. zu dem sich aber besonders alle Männer in ein Verhältnis setzen müssen. Ja? Also ein linksradikaler Transmann zum Beispiel wird eine sehr andere Männlichkeit leben als irgendein cisgeschlechtlicher Burschenschaftler. Aber die müssen sich trotzdem beide in ein Verhältnis setzen mit Männlichkeit im Singular. Also auch, obwohl es irgendwie Männlichkeiten gibt, jetzt zum Beispiel im persönlichen Ausdruck oder so, gibt es Männlichkeit als was Allgemeineres, und das wird in der üblichen Kritik vor allem als so ein Muster begriffen. Also Männlichkeit ist wie so eine kulturelle Vorstellung davon, was Männlichkeit ist und was Männlichkeit sein soll. Also auch so ein Set an Anforderungen. Und ich denke, das ist jetzt sehr gängig. Also ich habe jetzt diesen kleinen Meme-Hund da an der Wand projiziert, und euch ist wahrscheinlich sehr leicht gefallen, ziemlich direkt zu entscheiden, wer wahrscheinlich der männlichere von den beiden sein soll oder welcher von denen Männlichkeit symbolisiert, weil der eine eben groß, muskulös, durchsetzungsfähig, selbstbewusst und so weiter aussieht und der andere eher klein, schwach, weinerlich und so weiter. Und da ist dann auch direkt ein anderer Aspekt drin, der immer sehr wichtig ist, wenn es um Männlichkeit geht, dass Männlichkeit auch immer also nicht nur einfach ein Muster ist, irgendeine Vorstellung, sondern es ist immer auch eine hierarchisierende Vorstellung. Also in Männlichkeit liegt immer auch drin, das gibt es in mehr und weniger, und also richtig und falsch so ein bisschen. Und da ist auch immer eine Wertung drin. Also männlicher ist in der Regel besser, und in hierarchischen Ordnungen steht das Männlichere, also steht das Männliche oben und steht auch nochmal das Männlichere oben. Und falls ihr dieses Meme kennt, das ist ja auch immer ein Meme, was ausdrücken soll, irgendwas ist gut und was anderes ist schlecht. Oder irgendwas, was war früher mal richtig gut und jetzt ist es schlecht. Und der muskulöse Hund ist immer der, der das Gute darstellt, und der heulende Hund immer das, was das Schlechte, Schwache, weniger Werte eben darstellt. Genau. Ne? Also dieses allgemeine Muster hat auch immer die Funktion, hierarchisch anzuordnen. Und diese Vorstellung von Männlichkeit, an der sich das sozusagen messen muss, wird dann vorherrschende Männlichkeit genannt oder dann so in akademischen Kontexten hegemoniale Männlichkeit. Aber ich finde das nicht sonderlich wichtig, ehrlich gesagt. Genau. So, zu dieser vorherrschenden Männlichkeit. Die hat, wie gesagt, diese hierarchische Funktion, und die rechtfertigt vor allem zwei Sachen in patriarchalen Verhältnissen, also in Verhältnissen, in denen das Männliche immer an der Spitze steht. Die legt in der sozialen Hierarchie fest, dass alle Männer höherwertig sind als alle Nicht-Männer. Also immer, wenn man einen sozialen Status von zwei Menschen vergleicht und die überall sozusagen gleich auf der gleichen Stufe sind, außer bei Geschlecht, dann wird das Männliche immer drüber stehen, also das ausmachen. Und das bedeutet auch, wenn sich Männer mit diesem Muster von Männlichkeit in ein Verhältnis setzen müssen, dann müssen sie das auch immer beweisen. Also wer ein echter Mann sein will, der muss auch beweisen, kein Nicht-Mann zu sein. Also vor allem keine, was in diesen Verhältnissen vor allem heißt, dass man keine Frau ist. Und das heißt, es gibt Männlichkeit rechtfertigt immer eine Zwischengeschlechtertrennung. Aber Männlichkeit, also diese vorherrschende Männlichkeit, legt auch immer eine Binnengeschlechtertrennung fest, also unter den Männern. Gibt es nämlich auch immer eine Hierarchie, und zwar die zwischen richtigen Männern und die von unmännlichen Männern auf der Gegenseite. Und das wird vor allem durch Konkurrenzverhältnisse festgelegt, die vor allem Männer untereinander eingehen. Also Männer, das soziale Verhältnis von Männern untereinander ist immer eines des Abgleichs und tendenziell eines des Wettbewerbs, indem sie sich gegenseitig darauf abklopfen, ob sie denn richtige Männlichkeit verkörpern, und auch sanktionieren, wenn das nicht der Fall ist. Also ne, irgendwie ganz klassisch, wenn man sich mit den Jungs irgendwie nicht als stabil oder mutig genug beweisen kann, muss man sich irgendwie Sprüche anhören, wenn man nicht witzig genug ist, nicht genug Filme kennt und so weiter. Also ihr kennt das ja so ein bisschen, man kann irgendwie eigentlich alles in diesen Konkurrenzwettbewerb sozusagen mit einspeisen. Das sind dann so diese ernsten Spiele der Männlichkeit, das ist eine ganz schöne Formulierung. Und die finden eben unter Männern statt, und da wird durchaus auch hart sanktioniert und sich gegenseitig beschämt und so weiter. Da ist aber trotzdem ein Respektverhältnis unter den Männern. Also die sind Konkurrenten, aber die sind Konkurrenzsubjekte. Ja? Also so wie das Ideal der Sportlichkeit, finde ich, so sehr treffend und auch ekelhaft ausdrückt. Also so dieses, ne, man kämpft gegeneinander, aber man respektiert sich im Kampf gegeneinander. Während Nicht-Männer einfach nicht mitspielen sollen oder einfach gar nicht erst, also das ist unter der Würde eigentlich, mit denen darum zu konkurrieren. Und deswegen werden die ganz rausgehalten aus diesem sozialen Muster und auch aus dem dann sozialen Streit. Also stellt euch ruhig auch einfach eine quatschige Diskussion über Musik zum Beispiel vor oder so. Dann wird unter den Männern gefachsimpelt und wenn dann zum Beispiel eine Frau auch eine Meinung hat, dann wird ziemlich schnell dafür gesorgt, dass ihr gezeigt wird, dass ihre Meinung am wenigsten wert ist oder dass sie am besten einfach nicht mitreden soll. Sehr zugespitzt, aber so ungefähr funktioniert das dann auf so einer sehr konkreten sozialen Ebene. Das heißt, da geht es auch immer um Status und irgendwie Ressourcen, die man in diesem Wettbewerb auch gewinnen kann oder wenn man diesem vorherrschenden Muster von Männlichkeit entspricht. Deswegen wird das auch angestrebt. Das bringt soziale Gewinne sozusagen. Aber das ist auch mit Kosten verbunden sozusagen. Also das geht nicht spurlos an Männern daran vorbei, sich das aneignen zu müssen. Wir hatten das schon, dass das dann zum Beispiel mit Beschämungen einhergeht. Aber es gibt dann auch sowas wie, keine Ahnung, Männlichkeit heißt ja ziemlich oft selbstbestimmt sein, autonom sein. Dafür muss man sich selbst disziplinieren, um zum Beispiel immer so durchsetzungsfähig zu sein. Und das hat dann zum Beispiel bestimmte Kosten, wie man kann halt keine Schwäche zulassen, schlechter über Probleme reden, sowas ist weniger offen für Kooperation oder so. Genau, und falls ihr schon mal von so diesen Diskussionen gehört habt über toxische Männlichkeit, das ist so, das meint eigentlich immer so dieses das ist schlecht für mich, aber schlecht auch für andere, um so darauf hinzuweisen, halt, dass das auch für Männer irgendwie negative Konsequenzen hat, diesem Muster immer entsprechen zu wollen, selbst wenn es ihnen auf einer anderen Seite auch Vorteile bringt. Das so jetzt zur üblichen Kritik an Männlichkeit und also so wird sich das ungefähr vorgestellt. Und jetzt ist so die Frage, was macht man dagegen oder also wie reagiert man jetzt darauf? Und ich würde sagen, die meisten Positionen lassen sich zusammenfassen von, wenn Männlichkeit halt so ein Muster ist, was Herrschaft rechtfertigt, was Leute hierarchisch anordnet und was zu so scheiß Sozialdynamiken ständig führt, dann wäre es doch sinnvoll, das Muster zu ändern. Ne? Also es geht darum, anders über Männlichkeit nachzudenken oder anders irgendwie Männlichkeit zu fassen. Und den Männern selbst legt man halt nahe, so möglichst stark einfach aus diesen Wettbewerben auszusteigen und so ihre Vorteile und so diesen Kampf da um sozialen Status, den so zu reflektieren und den idealerweise halt einfach zu lassen. Und jetzt nochmal so als kleines Beispiel für dieses, wie das dann aussieht, wenn man das versucht so neu zu fassen. Das ist jetzt ein Zitat aus einem pro-feministischen Magazin, dem Boykott-Magazin. Da schreiben die, es ist zum Beispiel toll, mutig souverän zu sein. Das Problem ist lediglich, es stehen nicht allen alle Vorlieben, Verhaltensweisen und Eigenschaften offen. Also nicht alle Geschlechter können das sein. Dieses Muster hat irgendwie was Ausschließendes, damit hat man ein Problem. Das heißt, man könnte da eigentlich auch Männlichkeit so verallgemeinern, also da, wo sie gut ist. Und da, wo sie schlecht ist, da tut man einfach so, als ob es halt was anderes wäre. Und dann sagt man eben, wenn wir neu definieren, was Männlichkeit bedeutet, könnte das nicht zu einem besseren Leben für alle führen? Ich würde sagen, die Antwort ist ziemlich eindeutig nein. Und wird dann gleich erklären, warum, aber da ist erstmal eine Frage.
Verständnisfrage. Ja.
Ja, also in akademischen Kontexten gibt es in der Männlichkeitssoziologie eigentlich wirklich so ein richtiges Standardprogramm. Also das ist das wird von allen immer zitiert, das ist dieses hegemoniale Männlichkeitskonzept von Raven Cornell, also vielleicht mal ein Name, den du googeln kannst. Das ist so dieses Musterding, so ungefähr. Na, da geht es eher um die Funktionsweise sozusagen. Also wie Männlichkeit funktioniert. Ja, also und da das wird schon angenommen, dass das global sozusagen so funktioniert. Das ist immer global eine herrschende Vorstellung, die unterscheidet sich halt, die ist nicht global gleich, aber es wird dann immer gesagt, es wird immer, egal wo du bist, wird es eine herrschende Vorstellung von Männlichkeit geben. Und Leute, die der am meisten entsprechen, werden am meisten sozialen Status einfahren. Irgendwie. Genau. Ah, und ein Aspekt daran, den ich auch vergessen habe, ist, dass davon auch alle Männer profitieren. Selbst wenn sie nicht diesem Muster 100% entsprechen, gibt es sozusagen durch diese allgemeine männliche Vorherrschaft oder Überbewertung oder Hochbewertung von Männlichkeit Vorteile für alle Männer. Ja? Genau, also man muss nicht sozusagen der superhegemoniale Mann sein und trotzdem einen Status-Upgrade sozusagen allein dadurch zu kriegen, dass man keine Frau ist, zum Beispiel oder so. Oder, genau. Und deswegen kommen die auf die Idee, jetzt viele linke Positionen auf die Idee, wir könnten ja einfach sagen, Männlichkeit ist nicht mehr irgendwie dominant sein und Fußball spielen oder so, sondern wir könnten ja einfach sagen, das ist jetzt irgendwie total nett sein. Zum Beispiel, das ist männlich. Das ist ja hier so ein bisschen die Idee. Und das halte ich für falsch oder problematisch zumindest, denn es wirft zum Beispiel die Frage auf, was von Männlichkeit noch so wirklich übrig bleiben soll, wenn dieser Kontext von patriarchaler Herrschaft komplett wegfällt. Also es gibt so eine feministische Ikone, Bell Hooks, die hat mal so ein Buch darüber geschrieben, wie sie sich feministische Männlichkeit vorstellt. Und eine übliche Kritik an ihr, finde ich, die auch sehr treffend ist, ist, dass sie einfach feministische Menschen beschreibt. Und das sind einfach allgemein anstrebbare Ideale, die man halt so als Feministin hat, die halt Menschen so sein sollen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was ist jetzt noch das Männliche daran, wenn Menschen so sind? Also warum braucht man unbedingt, warum muss man das unbedingt so vereinen, dass das jetzt männliche Qualitäten sind? Und das geht eigentlich nur, wenn man halt daran festhält, es muss auf jeden Fall Männer geben. Das ist eine Frage, über die wir diskutieren können dann später, ob das so sein muss. Genau. Und die zweite Frage, die mir zumindest fast immer viel zu wenig beleuchtet wird in diesen Debatten, ist, wenn man nur über Männlichkeit spricht als so, das sind so Bilder, das sind so Vorstellungen, das ist so ein Muster und das sind irgendwie so Anforderungen, die wir halt so an Menschen haben, dann wird sehr wenig die Frage beantwortet, woher kommen eigentlich die Bilder? Was produziert die Anforderungen und was macht die Anforderung vielleicht sogar notwendig in diesen Verhältnissen? Und ich glaube, das ist gefährlich oder führt halt zu Fehlschlüssen, wenn man das so rumdenkt, weil man dann immer wieder dazu kommt, und das habe ich jetzt versucht zu zeigen an dieser Idee, wir definieren das um und dann wird das besser, dass man auf die Idee kommt, das Muster bringt die Herrschaft hervor. Also weil es dieses Muster gibt und dieses Muster zum Beispiel sagt, Männer müssen so und so sein, deswegen gibt es geschlechtliche Herrschaft. Und wenn wir deswegen einfach sagen, das Muster ist was anderes, dann hört das vielleicht auch mit der Herrschaft auf. Und ich glaube, das ist auf den Kopf gestellt und man müsste das genau andersrum denken. Also man müsste eigentlich erstmal ein Verständnis davon entwickeln, was ist eigentlich patriarchale Herrschaft und was ist eigentlich geschlechtliche Herrschaft, wie funktioniert die? Und dann daraus verstehen, wie diese Herrschaft immer wieder Männlichkeit produziert, als Muster, als eine Sache, die Männer sich vor allem auch aneignen müssen und so weiter. Und ich denke, dafür ist es notwendig, halt, wie gesagt, das so ein bisschen auf den Kopf zu stellen und Männlichkeit nicht als eine Form von Identität vor allem zu begreifen und auch nicht als irgendwie kulturelles Muster, also nicht irgendwie Rambo-Filme oder irgendwie sowas, sondern das als patriarchale Subjektivität zu begreifen. Und was genau ich damit meine, das würde ich jetzt im nächsten Teil erklären, nachdem ich ein bisschen was getrunken habe. So, jetzt wird es ein ganz klein bisschen theoretischer, aber ich versuche es langsam zu machen. Genau, patriarchale Subjektivität, da steckt ja dieser Subjektbegriff drin. Und deswegen erstmal so vielleicht kurz die Frage, was ist überhaupt ein Subjekt? Das ist so ein Begriff aus der Sozialphilosophie und damit meint man immer die abstrakte Form, die etwas tut. Also das könnt ihr euch wie in der Grammatik vorstellen. Ja, das Subjekt kann vieles sein, also der Hund geht die Straße entlang, der Mensch geht die Straße entlang, das sind unterschiedliche Sachen, also das Subjekt ist da unterschiedlich gefüllt, aber die abstrakte Form von dem, was da was tut, was handlungsfähig ist, was die Handlung bestimmt, das ist das Subjekt. Ja, das ist in der Grammatik eben auch so, in der Sozialphilosophie greift man das dann ein bisschen weiter eben, als die gesellschaftliche Form der Einzelnen, weil wir eben in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht einfach nur Menschen sind, sondern Menschen genau dieser Verhältnisse und auch sozusagen gültige Menschen, dieser Verhältnisse sein müssen. Und das sind Verhältnisse mit kapitalistischer Produktionsweise, die unter bürgerlichen Staaten existieren. Und deswegen würde ich sagen, sind die zwei Grundbestimmungen, die Menschen in diesen Verhältnissen haben, also ihre abstrakte gesellschaftliche Form, ist immer, dass sie Staatsbürger sind und dass sie Warenbesitzer sind. Also man muss Subjekt eines Staates sein und man muss Waren besitzen und verkaufen, was für die meisten Menschen im Kapitalismus bedeutet, dass sie, also die meisten Menschen im Kapitalismus haben nichts Reichtumsvermehrendes außer sich selbst und ihre Arbeitskraft, also müssen sie halt sich selbst verkaufen. Das heißt, man muss dann halt seine Arbeitskraft zum Markte tragen, die dann von jemand anderem angeeignet und vernutzt wird. Und das ist sozusagen, ich würde sagen, das ist sozusagen eine Grundeigenschaft, die einfach erfüllt sein muss. Und die ist nicht geschlechtsneutral. Und das lässt sich historisch relativ leicht zeigen. Das ist historisch einfach ganz konkret Männersache gewesen. Also jetzt in den hiesigen Verhältnissen war das Bekleiden von Ämtern, also aktives und passives Wahlrecht, gibt es erst seit 1918 für Frauen, dann auch irgendwann für andere Geschlechter. Und Erwerbsarbeit, also sich am Markt behaupten, ging für Frauen in der BRD erst ab 1958. Bis 1977 musste diese Arbeit noch, Zitat, mit ihren Pflichten in der Ehe und Familie vereinbar sein. Also da gibt es einen ganz konkreten historischen Ausschluss aus dieser gesellschaftlichen Form der Handlungsfähigkeit an der Achse von Geschlecht. Aber ich würde sagen, das ist auch immer noch idealtypisch so. Also alles, was in diesen Verhältnissen Handlungsfähigkeit und Unabhängigkeit verspricht, das ist vor allem unabhängig sein, sich durchsetzen können, diszipliniert sein, also zur Arbeit diszipliniert sein, die Härte der Konkurrenz mitmachen können und so weiter und so fort. Das sind alles ganz klassische männliche Eigenschaften und alles, was klassischerweise eben dem nicht entspricht, was einen ungeeignet macht für die Konkurrenz, also was Schwäche, Abhängigkeit, zu große Emotionalität und so weiter und so fort, das sind ganz klassisch unmännliche Eigenschaften und wird vor allem an Frauen zugeschrieben. Und was ich mit dieser gesellschaftlichen Form meine, ist, dass es dabei nicht einfach nur um ein beliebiges Muster geht, sondern dass dieses, wenn ich sage, man muss Warenbesitzer sein und man muss Staatsbürger sein, dann meine ich das auch so, in diesen Verhältnissen muss man das sein. Ob man will oder nicht, das hat nichts mit Charakter oder so erstmal zu tun. Genau, also weil einem der soziale oder der reale Tod einfach droht, wenn man das nicht macht. Und dazu vielleicht zwei Beispiele. 2019 konnte sich nur circa jeder 20. Haushalt in der BRD nur alle 3 Tage oder seltener eine Mahlzeit leisten. Also weil die Leute einfach nicht sich gut genug als Warenbesitzer verwirklichen können. Und dann hungert man halt im Kapitalismus. Und hier hungert man halt nur, in vielen anderen Teilen der Welt verreckt man direkt. Und deswegen fliehen zum Beispiel auch viele Leute davon und fliehen dann aus der Obhut ihres Staates, also ne, verlieren damit den Status als gültige Staatsbürger. Und wenn sie hier aber nicht als Staatsbürger dann zum Beispiel gewollt werden und auch nicht als Warenbesitzer, also nicht als Arbeitskräfte, die man halt vernutzen kann, dann lässt man die eben zum Beispiel zu Hunderten im Mittelmeer ertrinken. Und das ist ein sehr, denke ich, sehr konkretes Beispiel, wie der Status als Mensch und auch einfach die soziale Existenz als Mensch einfach davon abhängt, ob man die gesellschaftliche Form von Warenbesitzer und Staatsbürger erfüllen kann. Also das ist, das heißt, es geht hier auch um eine materielle Basis von gesellschaftlicher Herrschaft und das ist immer auch geschlechtliche Herrschaft und ich würde sagen, dass das ist eben auch bis heute, was ich meine mit so, das ist so idealtypisch. Und das ist, glaube ich, auch idealtypisch so, weil sich da durchaus was geändert hat. Also es ist ja jetzt nicht immer so, dass irgendwie nur Männer gehen arbeiten, Frauen bleiben zum Beispiel immer zu Hause und nur Männer sind so und Frauen sind nur so. Und es gibt ja auch mittlerweile mehr Anerkennung für auch andere Geschlechter. Aber so eine innere Flexibilität zu diesen Spaltungen und Anforderungen oder auch so eine Bewegungsfreiheit der Individuen zwischen so diesen Sphären ist kein grundsätzlicher Widerspruch dafür, dass das eigentlich immer noch weitergeht. Und ich würde sagen, das ist auch ja nach wie vor so, also dass idealtypisch diese Eigenschaften so verteilt sind, dass es auch ganz materiell sehr leicht nachzuweisen ist, dass Männer nach wie vor die sind, die eher Karriere machen, die eher mehr Geld verdienen, die eher mehr erfolgreiche Staatsbürger und Warenbesitzer sind, während Frauen auf so diese kapitalistische Gegenwelt verwiesen werden, also im Privaten, in der Familie eben keine Subjekte sein sollen, also keine Warenbesitzer und keine Staatsbürger, sondern Frauen haben im patriarchalen Kapitalismus die Aufgabe, das zu reproduzieren. Also sie sollen die Warenbesitzer wieder auf Vordermann bringen, das heißt durch Hege, Pflege, Sorge und so weiter, dafür wieder sorgen, dass die Leute fit genug sind, um sich wieder am Markt verausgaben zu können. Und sie müssen neue Menschen produzieren, also es geht auch um neues Staatsvolk, um neue Arbeitskräfte eben in der Familie, in denen Kinder produziert werden. Und das ist erhalten geblieben. Also das hat sich flexibilisiert, das hat sich individualisiert, das ist nicht mehr ganz so krass wie früher oder in den 50ern oder so. Das ist aber überhaupt kein Widerspruch dafür, dass das nach wie vor die Grundstruktur von unserer Gesellschaft ist. Und diese Grundstruktur bringt nach wie vor mit Notwendigkeit, und das ist, glaube ich, der Punkt, die bringt mit Notwendigkeit diese Männlichkeit hervor als Anforderung und dann von mir aus auch irgendwann als kulturelles Muster von, die müssen irgendwie stark sein oder so. Aber genau, das Wichtige ist der Punkt mit der Notwendigkeit. Und weil das so ist, ist es meiner Meinung nach einfach Unsinn, darüber zu philosophieren, ob jetzt männliche Eigenschaften an sich gut oder schlecht sind oder so. Also ich halte es ja genau also einfach für Quatsch, wenn wir jetzt darüber reden, ist Durchsetzungsfähigkeit was Gutes. Also solange wir einfach in gesellschaftlichen Verhältnissen leben, in denen vor allem Männer Durchsetzungsfähigkeit brauchen, um sich am Markt durchzusetzen, und Frauen vor allem Sorgsamkeit und so Beziehungsfähigkeit entwickeln müssen, um sie dann wieder auf Vordermann zu bringen, wenn sie dann davon ausgelaugt sind, sich die ganze Zeit so durchsetzen zu müssen. Solange ist es einfach eine total abstrakte Diskussion, ob das jetzt gute oder schlechte Eigenschaften sind, sondern ich denke, man muss die immer auf dieses Herrschaftsverhältnis und auf diese Notwendigkeiten auch zurückführen. Sowas, ja. Genau, also da kommen wir jetzt dazu, genau, das kann man machen und man kann auch die Hoffnung haben, dass, also man kann dann natürlich die Hoffnung haben, wenn man jetzt sagt, Mann sein heißt nett sein und das wollen dann alle Männer sein und dann haben die keinen Bock mehr auf die Konkurrenz zum Beispiel und dann werfen die das System um. Das könnte man sich vorstellen, ich glaube, was sehr viel wahrscheinlicher ist und was ständig passiert ist, dass die Veränderung von Männlichkeit mit einer Modernisierung eigentlich von den patriarchalen kapitalistischen Verhältnissen zusammenfällt. Und dass sozusagen die materiellen Notwendigkeiten dann versuchen, sich dem anzupassen. Und das sieht man zum Beispiel bei diesem ganzen toxischen Männlichkeits, bei dieser ganzen toxischen Männlichkeitsdebatte. Da geht es ganz viel um Themen, die ihren Maßstab gar nicht an feministischer Kritik oder so finden, sondern auch voll viel einfach an den Notwendigkeiten moderner Arbeitswelten. Also Männer müssen einfach heute auch ein bisschen emotional intelligent sein, die dürfen sich nicht ständig totsaufen, weil das ist keine ressourcenschonende Menschenverwertung. Und deswegen wird denen dann halt so näher gebracht, hey, achte mal auch ein bisschen auf dich. Ne? Das hat aber nichts damit zu tun, dass es da geschlechtliche Herrschaft abgebaut werden soll. Und deswegen würde ich immer dafür plädieren, sich an der geschlechtlichen Herrschaft festzubeißen und an der gesellschaftlichen Herrschaft festzubeißen und nicht an dem Muster, weil das Muster ist, läuft immer Gefahr, einfach integriert zu werden in diese gesellschaftliche Basis und ihre Notwendigkeiten. Genau, das vielleicht auch direkt so als Antwort auf die Frage. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Schluss daraus, Männlichkeit so zu begreifen. Und ich glaube, es zeigt auch ganz gut, wie man sozusagen mit Männern umzugehen hat, weil dieses toxische Männlichkeitsding, das ist mir viel zu oft viel zu verständnisvoll für Männer. Man sagt dann immer so, ja, wir wissen ja auch, das ist total schwer für euch und ihr leidet ja auch darunter und so. Und ich denke, man muss ernst nehmen, dass Männer in diesen Verhältnissen mit einem Anspruch aufwachsen, wirklich Subjekte zu sein, ne? Also wirklich handlungsfähig zu sein, wirklich unabhängig zu sein. Und das bieten diese Verhältnisse aber gar nicht. Also man muss das sein, in gewissem Maß, um sich zum Beispiel am Markt durchzusetzen. Aber man ist ja trotzdem ständig selbst fremdbestimmt auch von Staat und Kapital zum Beispiel. Und deswegen entwickeln Männer ganz oft eigentlich eher so einen Trotz und so ein Revanchismus. Also weil dieses, man ist Mann, man soll auch männlich sein, aber man ist das irgendwie nie genug. Und daraus entsteht ganz, ganz selten das Bedürfnis bei Männern, diese Notwendigkeit, ein Mann zu sein, für sich und andere abschaffen zu wollen, sondern viel eher das Bedürfnis, jetzt erst recht ein Mann zu sein, jetzt erst recht auf dann seine eigene Art irgendwie männlich zu sein und es vor allem denen, die in den eigenen Augen Unmännlichkeit und Nichtmännlichkeit verkörpern, es denen halt so richtig zu zeigen. Und also Veronika Kracher, eine Kollegin von mir, die arbeitet, finde ich, sehr gut dazu, dass vor allem so viele Rechtsterroristen der letzten Jahre, die starten ganz oft bei einfach gekränkter Männlichkeit. Das sind Männer, denen halt versprochen wurde, dass ihnen die Welt offen steht, weil sie Männer sind, die dann merken, das geht irgendwie nicht so auf und dann so eine ganz gekränkte Haltung entwickeln, dass ihnen das die Welt aber eigentlich geschuldet hätte und daraus dann ableiten, dass sie, dass es nur verständlich ist, wenn sie jetzt zum Beispiel Amok laufen irgendwie und genau, halt so in, also auf eine ganz reaktionäre Art und Weise gegen diese Verhältnisse rebellieren, sozusagen. Genau. Und ich denke, das ist auch wichtig, das anzusehen, weil die historischen und auch aktuellen Ansätze von profeministischer Praxis, also selbst wenn man das damit eigentlich brechen will, haben immer wieder gezeigt, dass vor allem Cis-Männer, also Männer, die schon bei der Geburt als männlich eingeordnet wurden und deswegen am meisten auch diese Anspruchshaltung mit haben, dass die eher von der Frage umgetrieben sind, wie sie noch Männer bleiben können, obwohl es feministische Kritik gibt. Und ich finde, die eigentliche Frage ist, wie können die feministische Kritik und Bewegung voranbringen, obwohl sie Männer sind? Das ist, glaube ich, die interessante Frage. Und da würde ich, glaube ich, gern hin. Und dafür muss man Männlichkeit nicht einfach verändern, sondern vor allem auf Verhältnisse hinarbeiten, die Männlichkeit nicht immer wieder hervorbringen auch. Oder das muss sozusagen auf dem Weg dahin auch passieren. Und das könnte man dann vielleicht so zusammenfassen mit so Männlichkeit überwinden, statt sie irgendwie so zu retten zu wollen, so von ihren eigenen eigenen Widersprüchen. Ne? Weil auf dem Weg dahin hat man dann trotzdem was zu tun. Also Männlichkeit überwinden, das geht nicht so leicht. Dafür wird man schon irgendwie sowas wie eine Revolution brauchen. Aber bis dahin gibt es eben Menschen, vor allem eben Männer und vor allem da heterosexuelle Cis-Männer, die selbst auch bei subjektiver Ablehnung von, des Patriarchats in so sehr tiefen Bindungen mit Männlichkeit leben. Und auf dem Weg dahin sozusagen jetzt zu diesem revolutionären Ziel muss man, denke ich, das auch ernst nehmen, dass die in diesen Bindungen da leben, damit leben und auch das ernst nehmen und aufgreifen. Und das würde ich euch jetzt gleich gerne nochmal beim Thema Gewalt vor allem zeigen, wie man, was da oft schief läuft und wie man das zum Beispiel begreifen könnte. Aber davor würde ich auch nochmal einen Schluck Wasser nehmen und euch die Zeit geben, nochmal nachzudenken, ob ihr eine Verständnisfrage habt. Okay. Für mich sieht es so aus, als ob ihr keine Verständnisfrage habt. Dann würde ich zu dem Punkt kommen, wo man, denke ich, am meisten sieht, dass, dass Männer schon auf eine, obwohl das ein allgemeines gesellschaftliches Verhältnis ist, schon auf jeden Fall Männer auf eine sehr spezifische Weise daran eine Bindung eingehen. Das sieht man eben vor allem im Zusammenhang mit, von Männlichkeit und Gewalt, vor allem sexueller Gewalt. Und das wird jetzt vielleicht einige irgendwie langweilen, nochmal so diese Zahlen zu hören, aber weil es ein Einführungsvortrag, sage ich das nochmal, weil das männliche Gewalt ein ganz fester und großer Bestandteil von patriarchalen Verhältnissen ist, das sollte hoffentlich klar sein. Also wenn man jetzt mal die Zahlen nimmt von einer des revolutionären Feminismus sehr unverdächtigen Institution wie dem Bundesministerium für Familie, dann ist jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben physischer oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Sogenannte häusliche Gewalt ist so häufig, dass rechnerisch alle 5 Minuten ein weiterer Fall dazukommt. 2 von 3 Frauen erfahren sexuelle Belästigung. Jede 4. Frau wird irgendwann in ihrem Leben gestalkt. Jede 7. Opfer von schwerer sexualisierter Gewalt wie Vergewaltigung. Und die wohl extremste Form von geschlechtsspezifischer Gewalt, der Femizid, also dass Leute, Frauen getötet werden, weil sie Frauen sind oder also Leute getötet werden für die Weiblichkeit, die sie in den Augen der Täter für sie auch verkörpern, Das geschieht so oft, dass man sagen kann, statistisch jeden Tag versucht ein Mann seine Partnerin oder seine Ex-Partnerin umzubringen und jeden dritten Tag ungefähr gelingt das auch. Also jeden dritten Tag gibt es einen Mord aus misogynen Motiven. Und ich denke, das wäre relativ wichtig, das zu verstehen, was es damit auf sich hat. Und ich glaube, dafür muss man sich eben diese Frage angucken, was macht das halt mit den Einzelnen, in diesem Anspruch aufzuwachsen, du bist Subjekt dieser Verhältnisse und das steht dir auch zu, auch vor allem in dieser geschlechtlichen Herrschaft, und wie drückt sich das vor allem im Körper- und Sexualitätsverhältnis aus, das würde ich jetzt gerne nochmal kurz darstellen. Genau. Und ich würde sagen, gerade bei Cis-Männern und bei Heterosexuellen, das ist jetzt das, was wir uns auch angucken werden, führt das eben dazu, dass sie bestimmte wie so Ansprüche von frühester Kindheit an verinnerlichen und das schwerwiegende Konsequenzen hat. Die erste geht die Verkörperung ihrer Geschlechtsidentität, dass ihnen gesagt wird, du bist ein Mann, weil du einen Penis hast. Daraus leitet sich ab ein Anspruch auf Autonomie, weil du ein Mann bist, bist du autonom und selbstbestimmt, und das steht dir auch zu, dass das so ist. Dann wird immer auch eine Differenz konstruiert, vor allem im Gegensatz zu Frauen. Das heißt, es gibt immer auch die Message, Frauen sind dir gegenüber anders und minderwertig. Das ist wieder das mit der Hierarchie. Und auch dieses zu sehr wie Frauen zu sein und ihnen auch zu nahe zu kommen, also zu abhängig von Frauen zu sein, das ist immer eine Gefahr für deine Männlichkeit. Und dann eben noch diesen Teil der Arbeitsteilung, den wir jetzt auch schon hatten. Die Frauen in deinem Leben sind zuständig für dein emotionales, körperliches und später dann auch explizit sexuelles Wohlergehen. Diese Ansprüche werden sozusagen immer wieder mitgegeben. Die werden dann auch auf unterschiedliche Art und Weise, aber dann in der Regel auch sehr tief verinnerlicht. Und Sexualität ist ein zentraler Austragungsort dieser Ansprüche. Also die sollen dort verwirklicht werden. Also Männer entwickeln, also heterosexuelle Cis-Männer vor allem, entwickeln in der Regel den Anspruch, sich gerade dort in der Sexualität als autonomer, von Frauen unabhängiger und höherwertiger Mann zu erweisen und sich gleichzeitig durch den eigenen Körper, der ist ja meistens anwesend bei Sexualität, die Befriedigung von Frauen zu holen, die einem zusteht oder für die sie zuständig sind, vielleicht ein bisschen schwächer formuliert. Und das ist aber eine ziemlich widersprüchliche Sache, wenn man sich das vorstellt, weil da wird ja sozusagen am gleichen Ort oder in der gleichen Sache will man sich als unabhängig beweisen und auch als höherwertig von Frauen. Und in der Heterosexualität geschieht das aber gegenüber Frauen und mit Frauen. Und es ist Sexualität, also das geht nur zusammen und ist was, wo man nicht einfach für sich bleibt, sondern man muss ja eine Bindung eingehen in Sexualität. Und Sexualität ist zudem auch was man nicht einfach so beherrscht oder so. Ne? Man kann sich ja nicht einfach für sexuelle Körperreaktionen zum Beispiel entscheiden. Das ist immer auch was einen so einnimmt und betrifft. Und das heißt, gerade da an einem Ort, wo Männer sozusagen ihre Ansprüche verwirklichen wollen, in der Verwirklichung davon treffen sie auf ganz schwerwiegende Widersprüche. Ja, sie kommen dann Frauen ganz nah, sie sind plötzlich von denen ganz abhängig und so weiter und so fort. Und das führt zu tiefgreifenden Ambivalenzen, die der Sozialpsychologe Rolf Pohl mal so als das Männlichkeitsdilemma irgendwie bezeichnet hat. Und er sagt, das schafft halt so eine Dynamik, dass diese Ambivalenz dazu führt, dass eigene Bedürfnisse und eigene Lüste, Verschmelzungsfantasien, sexuelle Lust, Nähe und so weiter, dass das verschmilzt mit Wünschen nach Kontrolle und Gefühlen der Aggression eigentlich, weil immer wieder da diese Ambivalenzen auftreten und dann so das Bedürfnis entsteht, man will die irgendwie stillstellen. Und ein Weg, wie das eine Lösung, in Anführungszeichen, dafür ist, eben, dass man versucht, diese Abhängigkeit, die man spürt, in dem Moment zum Verschwinden zu bringen, indem man zum Beispiel Kontrolle ausübt oder indem man eben den eigenen Aggressionen gegen das Objekt, was einem da sozusagen die eigene Abhängigkeit auch klar macht, freien Lauf lässt, sozusagen. Und nach Rolf Pohl, ich finde das relativ überzeugend, ist dieses Männlichkeitsdilemma der treibende Faktor hinter den meisten sexuellen Gewalt, weil sozusagen dieses oh Hilfe, ich will doch eigentlich unabhängig sein, jetzt habe ich aber das Gefühl, Weiblichkeit kontrolliert eigentlich mich und meine Sexualität, das wird sozusagen gewendet in nein, ich kann es schaffen, mit meiner Männlichkeit und meiner Sexualität Weiblichkeit zu kontrollieren und dadurch ist das sozusagen besiegt irgendwie. Genau. Und Gefühle und Willen des weiblichen Gegenübers oder des weiblich identifizierten Gegenübers werden dabei tendenziell ausgeblendet, missachtet oder sogar aktiv gebrochen, um das sozusagen durchzusetzen. Und Dominanz gegenüber Weiblichkeit wird so oft nicht nur eine Bedingung für die eigene Lusterfüllung, sondern auch kann auch eine Quelle der Lusterfüllung selbst werden. Und ich würde sagen, das hört sich jetzt sehr dramatisch an und ist es natürlich auch bei Gewalt. Das ist aber auch abgestufter sozusagen. Also ich würde sagen, bei den meisten Heteromännern hat dieses Dilemma in der Regel jetzt nicht immer die drastischsten Folgen. Das ist dann einfach sowas wie, man unterstellt Frauen zum Beispiel einen Nähewunsch und entzieht sich dann aber, statt mit denen zu reden. Oder schaut irgendwie gewaltvolle Pornografie, um so diese Gefühle von so Aggression und Lust irgendwie so loszuwerden und die nicht mehr so spüren zu müssen. Oder man verschwindet irgendwie nach dem Orgasmus direkt unter der Dusche, weil man plötzlich die Nähe nicht mehr erträgt oder so. Das ist alles nicht so schön, aber das ist jetzt noch nicht so aktive Gewalt. Aber die These ist sozusagen, dass dieses Grundverhältnis auch in schwereren Formen dann von sexueller Gewalt drin liegt und dass die meisten Männer einfach diese verinnerlichten Ansprüche und diese verinnerlichten Widersprüche, die daraus entstehen, eben teilen. Und deswegen ist männliche und sexuelle Gewalt auch so alltäglich und wird eben nicht, wie das oft in so diesen Mythen kolportiert wird, irgendwie von irgendwelchen Fremden begangen, hauptsächlich die aus dem Busch springen, irgendwie abends in dunklen Gassen, sondern das sind halt in der Regel Bekannte, Freunde, Väter und meistens eben Partner und Ex-Partner, die die Gewalt ausüben. Genau. Und jetzt so die Frage, wenn das halt so alltäglich ist und wenn es diesen Zusammenhang gibt, und zumindest empirisch gibt es den ja wirklich offensichtlich zwischen Männlichkeit und Gewalt, was machen dann Männer daraus? Und da ist in der Regel nichts. Also in der Regel machen sie nichts daraus, auch mit dem Wissen darum, dass das so ist. Und auch das kann man, finde ich, ganz gut aus diesen Ambivalenzen erklären, weil das dazu führt, dass, weil es diese Ambivalenzen gibt und dieses Männer kommen da eigentlich mit irgendwas nicht klar und fühlen sich da auch von irgendwas bedrängt und fast schon verfolgt irgendwie. Das führt ganz oft dazu, dass sich Männer eigentlich eher als Opfer ihrer eigenen Ambivalenzen empfinden, ne? Und dass sie eher so ein Gefühl haben von, niemand hat so schwer wie ich irgendwie. Das ist auch alles so kompliziert mit mir und meinen komplexen Gefühlen und so. Und dass auch eigene Aggressionen zum Beispiel oft als eine Art von Notwehr sogar empfunden wird, weil man sich so bedrängt fühlt von diesen eigenen Ambivalenzen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, das zu verstehen, weil diese Gewalt einerseits so alltäglich ist und es andererseits ja trotzdem stimmt, dass die meisten Männer sexuelle Gewalt eigentlich ablehnen und sich überhaupt nicht als sexistisch empfinden oder als misogyn oder so. Und wenn die sagen, wenn man die mit ihrer Gewalt konfrontiert und die dann sagen, oh, ich habe mir da, das wollte ich, also ich habe mir gar nichts dabei gedacht irgendwie, oder die Gewalt war gar nicht so gemeint, wie das jetzt angekommen ist, dann lügen die nicht unbedingt. Aber genau das ist das Problem. Also die brauchen sozusagen keinen Plan oder kein Bewusstsein dafür, weil diese Ambivalenz genau dazu führt, dass das sozusagen übersprungen wird, dass da was bewusst erlebt wird. Also zum Beispiel diese Angst vor Weiblichkeit, die wird ja zugekleistert mit diesen Kontrollbedürfnissen. Genau. Und das heißt, auch bei sexueller Gewalt gibt es so einen Zusammenhang von so männlichen Dominanzansprüchen und Herrschaftsansprüchen und dann eigentlich aber auch wieder so Selbstmitleid und so einem Gefühl, dass man eigentlich immer so selbst zu kurz gekommen ist oder man eigentlich nie so wirklich verstanden wird. Und auch das kann so ein was sehr Trotziges und so Revanchistisches bekommen. Genau, und das wegen, weil es diesen Ambivalenzzusammenhang gibt, ist es, glaube ich, auch so typisch, dass Männer, wenn sie mit irgendwie ihrer eigenen Täterschaft konfrontiert werden oder mit der von anderen Männern, dann reagieren die auch öfter mal mit so offenem Victim-Blaming und so patriarchaler Rechtfertigung, also so dieses, ne, das haben die irgendwie nicht anders verdient oder die Opfer waren irgendwie selbst schuld, weil die, was weiß ich, einen zu kurzen Rock getragen haben oder da gibt es ja so verschiedene Ekelhaftigkeiten. Was viel öfter aber und vor allem auch so in linken Kontexten passiert, ist, dass die eher ganz bestürzt werden und ganz ambivalent und ganz melancholisch und verzweifelt. Und das führt aber ganz selten irgendwie zu einer Empathie mit den Betroffenen. Und ich würde sagen, das liegt daran, weil es da nicht darum geht, dass denen so leid tut, dass Leute darunter gelitten haben, sondern denen tut so leid, dass die mit ihrem Souveränitätsfilm auf die Fresse geflogen sind. Also dass das nicht aufgegangen ist irgendwie. Und dass sie so ein schlimmes Opfer ihrer eigenen Ambivalenzen geworden sind und jetzt in so einer blöden Situation irgendwie stecken. Oder halt der andere Mann in so einer blöden Situation steckt. Und deswegen gibt es auch so ein ganz intuitives Mitleid, was Männer füreinander empfinden, wenn die so konfrontiert werden. Und so ein großes Unbehagen damit, wenn es dann irgendwie um Konsequenzen oder Konfrontationen gibt. Und es gibt leider so einen feministischen oder profeministischen Trend, der dem, glaube ich, auf den Leim geht und so tut, als ob, weil Männer ja tatsächlich keine bösen Monster sind, die sich irgendwie so zu Hause sitzen und so denken, so hahaha, irgendwie, jetzt gehe ich irgendwie los und übe ganz viel Gewalt aus, gibt es irgendwie so die Idee, und das wird leider auch von manchen Feministinnen so formuliert, dass die meiste Gewalt eigentlich nur aus Unsicherheit entsteht oder auch aus so Tollpatschigkeit. Also Männer sind einfach so ein bisschen ungeschickt, ein bisschen blöde, steckt auch meistens so ein bisschen mit drin, die können das halt nicht so gut mit den sozialen Interaktionen und dann passiert das halt so. Und deswegen muss man denen eigentlich das nur so beibringen irgendwie. Und deswegen gibt es dann auch immer mal wieder so, gerade in so dieser kritischen Männlichkeitsszene, so diese Idee, man muss einfach so Flirt-Workshops geben zum Beispiel. Ne? Männern so beibringen, wie die irgendwie sozialverträglich flirten oder denen irgendwie sagen, hey, du kannst auch mal unsicher sein beim Sex, du bist trotzdem ein toller Hecht oder so. Und ich glaube, damit verfehlt man eigentlich das eigentliche Problem. Und das hat auch was damit zu tun mit einer gewissen Ohnmacht und einer gewissen Fassungslosigkeit, denke ich, die eigentlich vor Männlichkeit entsteht. Und das ist ein Problem, was tatsächlich schon die zweite Frauenbewegung kannte. Und das haben die, finde ich, sehr präzise als so ein, das Phänomen der Umschuldung beschrieben. Das ist ein längeres Zitat von Birgit Rommelsbacher, das ist so eine Sozialpsychologin, die da geschrieben hat, Wut wird in Mitleid verwandelt, die Gewalt und Verantwortungslosigkeit des Mannes wird zu einem rein psychischen Problem gemacht, das nur seine Verletzlichkeit und Bedürftigkeit widerspiegelt, nicht aber eine Machtanmaßung der Frau gegenüber, die zurückgewiesen werden muss. Er hingegen, also der Mann, wird dies, sie redet da von so infantilisierende Sorge, also genau dieses, ah ja, ich weiß, ne, du gehörst so nicht zu den Schnellsten, ich erkläre dir das nochmal, ne, man muss nicht Gewalt ausüben, aber eigentlich alles super, was du willst und so. Das sagt sie halt, das werden die sich so lange gefallen lassen, wie das das Bemühungen um ihr Selbstkonzept sind und dann werden sie es auch wieder abblocken und damit wird der Kampf aussichtslos. Und das kann man, denke ich, empirisch auch ziemlich gut zeigen, dass das so ist. Also es gibt so linke Gruppen, die versuchen so Gewaltaufarbeitung mit Männern zu machen und versuchen damit viel Empathie und so zu arbeiten. Es gibt so Leute, die haben ein Handbuch darüber geschrieben und in dem Handbuch steht, dass sie keinen einzigen Fall kennen, wo das funktioniert hat. Zum Beispiel. Mit so diesem, man erklärt denen eigentlich nur, das sind nur deine Bedürfnisse irgendwie, das hat gar nicht so viel mit Herrschaft zu tun. So. Genau. Und was folgt jetzt daraus? Ich würde sagen, daraus folgt, dass wir keine Angst vor männlichen Ängsten haben sollten oder nicht so viele. Das heißt, es gibt immer wieder diesen Trend, man will möglichst anschlussfähig sein an Männer und erwartet auch vollkommen zu Recht, dass das scheue Reh, linker Mann, gar nicht erst kommen wird oder sofort wieder gehen oder innerlich aussteigen zumindest, wenn ihm die Kritik nicht mehr pädagogisch oder therapeutisch wertvoll genug ist. Und deswegen entsteht immer wieder die Fantasie, man kann Männer so für das feministische Projekt gewinnen, indem man ihnen ihre irrationalen Bedrohungsgefühle nimmt. Und die haben Männer natürlich auch, ne? Also irgendwie von Feministinnen, die was weiß ich mit ihnen anstellen wollen oder so. Und die sind tatsächlich irrational, aber ich finde, man sollte nicht vergessen, dass auch in diesen irrationalen Bedrohungsgefühlen oder insgesamt vielen Bedrohungsgefühlen, die Männer gegenüber Feminismus haben, einfach eine Angst vor feministischer Macht steht und auch eine Angst vor weiblicher Autonomie und einem Verlust der eigenen geschlechtlichen Souveränität und Herrschaft. Und das ist eine Angst, die kann man Männern nicht nehmen, wenn man feministisch sein will, weil es ist Aufgabe des Feminismus, diese Ängste wahr werden zu lassen. Genau. Und deswegen sollte man ernst nehmen, denke ich, dass linke Cis-Männer in antisexistischen Fragen meist keine ernstzunehmenden solidarischen Gegenüber sind, aber nicht einfach nur, weil die das nicht können und man das denen so beibringen muss, wie ein bisschen trotteligen Kindern oder so, sondern ich denke, da sollte man sie einfach ernst nehmen, auch als Gegenüber und mit denen auch streiten und diskutieren und ernst nehmen, dass sie das ganz oft einfach nicht wollen. Und halt, wie gesagt, nicht als böser, ausgeheckter Plan, aber einfach als eine ziemlich tief verinnerlichte Abwehr dagegen. Und aber auch einfach, weil das ihren Interessen auch widerspricht. Also weil es da auch um reale Macht- und Statusverluste für sie geht, die sie da auch verteidigen wollen. Und damit muss man, denke ich, sich selbst und vor allem eben auch andere Männer konfrontieren. Und auch da wäre dann sozusagen wieder der Schluss draus, dass man Männlichkeit eher überwindet, statt irgendwie das zu versuchen zu retten, meiner Meinung nach. Womit ich zum Schluss komme, was dagegen tun, solange die Auseinandersetzung mit Männlichkeit isoliert von feministischen Kämpfen und der Frage nach der konkreten Rolle von Männern darin stattfindet, bleibt sie, glaube ich, immer etwas, was Männer mit sehr zweifelhaften Motiven tun und lassen können, wie es ihnen beliebt. Und viele der heutigen profeministischen Ansätze sind zutiefst individualisiert und wollen eben Männlichkeit immer nur verbessern oder retten und eben halt nicht abschaffen oder überwinden, was ich so das Richtige finde. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch notwendigerweise immer wieder diese riesigen offenen Flanken für so dieses männliche Selbstmitleid, dieses sich Entziehen und eine Weiterführung von Sexismus und einfach Dominanz, gerade eben halt beim Thema Gewalt und Täterschaft. Und deswegen, denke ich, muss so eine radikale Männlichkeitskritik sich auch, also radikal werden in der Theorie und sich dann auch organisieren in der Praxis und eben die gesellschaftliche Basis der Männlichkeit angreifen, also die kapitalistische Produktionsweise zum Beispiel, nicht zum Beispiel, sondern das. Gleichzeitig in diesem Kampf ums Ganze sozusagen sich auch mit den realen, konkreten Männern, auch im eigenen Umfeld, auch in der eigenen Bewegung eben konfrontieren und eben deren Verstrickungen, also vor allem deren Verstrickungen ins Patriarchat einfach auch ernst nehmen und gemeinsam dagegen angehen. Und das war jetzt sehr viel Input und vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt.
In O-Ton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Kritik der Männlichkeit statt kritische Männlichkeit. Ein Vortrag von Kim Poster im Rahmen der kritischen Einführungstage an der Uni Freiburg am 2. November 2022.